NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Nina Kunzendorf liest den vierten Auszug aus dem Buch Kalte Füße von Francesca Melandri in der Übersetzung von Esther Hansen. Eine intensive und schonungslose Befragung, der Melandri ihren verstorbenen Vater aussetzt. Der Überfall Russlands auf die Ukraine hat diese Fragen in Gang gesetzt. Denn der Krieg des Vaters an der Ostfront fand in Wirklichkeit in der Ukraine statt. Und im aktuellen Krieg sind es dieselben Orte, an denen wieder gekämpft wird. Die heutige Lesefolge stammt aus dem Abschnitt Ideen.
In Wahrheit war es das Wissen, das die Familien zusammenschweißte und ihnen erlaubte, Parkett und zugleich Bühne zu sein. An Annas Hand. Wer weiß, Papa, wie du reagieren würdest, wenn ich dir sagte, dass dein Krieg, den du in den Ländern der Schwarzen Erde geführt hast, in Wahrheit ein Kolonialkrieg war. Dass er ein Angriffskrieg war, dass er grotesk, absurd, falsch, sinnlos, lächerlich und tragisch war. Jedes dieser Attribute hättest du nachvollziehen können. Ja, du wärst damit einverstanden gewesen. Sogar mit der Bezeichnung faschistischer Krieg. In den Jahrzehnten deines langen Lebens nach dem Krieg hast du mit niemandem über den Faschismus gesprochen. Schon gar nicht über deinen eigenen. Dabei bin ich mir sicher, dass du darüber nachgedacht hast. Vielleicht in der winzigen Einzimmerwohnung am Tiber, deinem Rückzugsort, wenn dir die ganzen Töchter und Ehefrauen zu viel wurden. Dann hast du in deinem Sessel gesessen, in dem ich jetzt sitze und schreibe und mit geschlossenen Augen Beethovens Siebter, Dvoraks Aus der neuen Welt oder Schuberts Unvollendeter gelauscht. Genau wie dein Vater Raoul, der bei heruntergelassenen Rollläden zu dröhnenden Verdi-Klängen aus dem Grammophon verstarb, hast auch du im Halbdunkel Zuflucht bei dir selbst und in der maximalen klanglichen Wucht gesucht, die die Kultur unseres Kontinents hervorgebracht hat. Und vielleicht hast du in solchen Momenten nicht nur an deinen Russlandkrieg gedacht, der ja größtenteils ein Ukraine-Krieg war. Das kam in deinen letzten Jahren häufig vor und wurde dir gegen Ende deines Lebens fast zur Obsession. Vielleicht hast du manchmal auch insgeheim das verbotene Wort mit F vor dich hingemurmelt. Aber Kolonialkrieg? Glaube ich nicht. Du kanntest ja nicht einmal die genaue Bedeutung des Wortes. Mir fallen die Autofahrten ein, wenn du mich morgens zur Schule gebracht hast und deine Vorträge über den langen Weg der Menschheit durch die Zeit oder über deinen geliebten Tolstoi und den mächtigen Strom von Krieg und Frieden und über Napoleon, der zuerst Glück hatte und dann Pech und dass es immer die Frauen sind, die die Welt retten, denn Kriege gewinnen nicht die, die in den Kampf ziehen, sondern die, die zu Hause auf sie warten. Ich kann mich leider nicht mehr an den genauen Verlauf deiner großen historischen Abrisse erinnern, die sehr abstrakt und zugegebenermaßen oft auch sehr dick aufgetragen waren. Ich weiß aber noch, mit welcher Hingabe ich deinen Worten lauschte, die fast allesamt im Tonfall der Grandiosität wie großgeschrieben daherkamen. Wenn wir dann mein Gymnasium erreichten, gabst du mir einen Kuss und Geld fürs Mittagessen und wenn ich aus dem Wagen stieg, war ich noch ganz benommen von deinen großflächigen Gemälden, die getränkt waren vom tieferen Sinn des Ganzen. Oder im unendlichen Meer des Unsinns versanken, den du mal wieder verzapft hattest. Oder beides. Doch das Wort Kolonialismus habe ich aus deinem Mund nie gehört. Es war einfach nicht Teil deines Wortschatzes. Und anderen ging es genauso. Vor einigen Jahren erwähnte ich bei einem Abendessen anlässlich eines Literaturfestivals beiläufig den Roman, an dem ich gerade arbeitete und der in Teilen während der italienischen Besatzung Äthiopiens Ende der 30er Jahre spielt. Mein Tischnachbar, ein renommierter Journalist der RAI, des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, beugte sich zu mir und flüsterte eindringlich: Bist du dir sicher? Das interessiert die Italiener doch einen Scheiß. Damals beschäftigten sich noch sehr wenige italienische Autoren mit den kolonialen Vorstößen des Vereinigten Italiens in Äthiopien, Eritrea oder Libyen. Und wenn doch, hatten sie meist einen afrikanischen Hintergrund. Als beträfe unser Kolonialismus nicht die echten Italiener, sondern nur die Kinder und Enkel derjenigen, die unter ihm gelitten hatten. Bei dem Essen war auch einer der bekanntesten Schriftsteller des Landes anwesend, der auf sehr sympathische Art genau das Paradoxon zum Ausdruck brachte, das für unsere gemeinsame Geburtsstadt Rom so typisch ist. Die Offensive zur Schaustellung totaler Abgeklärtheit, die fast schon an Ideologie grenzt. Er ließ also mit einer derart theatralischen, selbstironischen Geste, die uns strengstens verbot, ihn ernst zu nehmen, die Gabel fallen und rief aus: Hör bloß auf, Francesca, nicht schon wieder der blöde Kolonialismus. Es kam nicht oft vor, dass ich mit dir über andere Leute sprach, aber wenn doch, waren wir uns in der groben Beurteilung ihrer Charakterzüge meist einig. Wenn du noch gelebt hättest und bei Gesundheit gewesen wärst, hätte ich dir die Szene vielleicht während eines unserer Telefonate beschrieben, durch die wir seit meinem Wegzug Kontakt hielten. Und ich glaube, dass wir zusammen über diesen uns wohlvertrauten Typ Mensch, besser gesagt Römer, gelacht hätten. Allerdings bezweifle ich, dass du alle Bedeutungsebenen seiner Aussage erfasst hättest. Doch der Begriff des Kolonialismus war in Italien auch menschenfremd, die viel jünger waren als du. Bis heute gibt es in fast jeder italienischen Stadt Straßen, die nach den großen kolonialen Massakern Italiens benannt sind. Via dell'Amba Aradam, Via Amba Alagi, Via Cirenaica. Wer wollte da das Wort Kolonialismus auf einen Krieg anwenden, der dank der Tragödie des Rückzugs aus Russland im nationalen Gedächtnis immer noch heilig gehalten wird? Dabei tauchte der Begriff schon damals in den offiziellen Dokumenten und Reden auf. Im späten Frühjahr 1943, als die Zahl der vom Nichts verschluckten Verschollenen bereits so hoch war, dass der Duce ihre bloße Erwähnung verbieten ließ, als du schon im Krankensaal lagst und Bianca am Fußende deines Bettes ohnmächtig zusammenbrach, da schwärmte General Giovanni Sanghieri, Kommandeur des 2. Armeekorps, besser gesagt seiner wenigen in allen Richtungen versprengten Reste, in einem kurzen Schreiben an seinen Duce von der äußerst fruchtbaren und nur teilweise erschlossenen Ukraine, die sich hervorragend für eine künftige Kolonisierung eigne. Ja, Papa. Du hast also in den Ländern der Schwarzen Erde einen Kolonialkrieg geführt. Wie so viele andere vor dir in den letzten 500 Jahren der Geschichte unseres blutrünstigen Kontinents. Die Iren können bezeugen, dass man nicht zwangsläufig auf einem anderen Kontinent leben und auch keine dunklere Hautfarbe haben muss als die Kolonisatoren, um Leidtragende des europäischen Kolonialismus zu werden. Trotzdem reagieren die meisten Italiener auf das Wort Kolonialismus noch immer gereizt und verlegen, weil sie sich nicht mit Begrifflichkeiten auskennen, die anderen längst vertraut sind. Denselben Widerwillen ruft heute der neue Krieg in der Ukraine bei vielen Menschen hervor, aus ähnlichen Gründen. Doch wir können Putins Sichtweise nicht begreifen, wenn wir von Kolonialismus und Imperialismus absehen. Seine Sichtweise ist folgende: Die Ukraine ist weder eine eigenständige Nation, noch hat sie eine eigene Kultur oder Sprache, da das Ukrainische nur ein russischer Dialekt ohne literarischen Wert ist. Sie muss zurück in den Schoß von Mutter Russland geführt werden, egal mit welchen Mitteln. Es geschieht ja nur zu ihrem Besten. Denn die Ukraine existiert in Wirklichkeit nicht. Sie hat nie existiert. Allein Russland existiert. Und da fällt mir wieder dein Buch ein, Papa. Die ersten 3 Zeilen. Die Ereignisse, von denen Rückkehr mit dem Verrückten erzählt, haben sich zwischen Dezember 1942 und Februar 1943 auf den Feldern und in den Städten der Ukraine zugetragen. Deutlicher hättest du es nicht sagen können. Die Gebiete, in die das italienische Heer einmarschierte, waren zum überwiegenden Teil die Felder und Städte der Ukraine, nicht Russlands und auch nicht der Sowjetunion, sondern eben, ganz genau, der Ukraine. Trotzdem sprach man in unserer Familie immer von deinem Russlandbuch. Der Name Ukraine kam nicht vor. Die Ukraine existierte für uns nicht, so wie es im russischen Imperialismus seit jeher behauptet wird. Was hat der russische Kolonialismus mit dem privaten Sprachgebrauch einer gutbürgerlichen Familie im Italien der 70er Jahre zu tun? Der Vater Journalist, die Mutter Übersetzerin, 3 Töchter mit guten Noten und Eigentum in einer Wohnungsgenossenschaft. Was hatten wir mit der jahrhundertealten imperialistischen Hegemonialerzählung jenes weit entfernten Riesenreiches zu tun? Nichts. Und gleichzeitig alles. Denn die großen Geschichtsfälschungen schlagen nicht nur dank Manifesten und im Fernsehen oder Radio deklamierten Slogans ihre Wurzeln im Unterbewusstsein einer Gesellschaft, sondern vor allem so. Eine Familie nach der anderen, ein unausgesprochenes Wort nach dem anderen oder ein Wort, das durch ein anderes ersetzt wird, indem man zum Beispiel einen Krieg als Russlandfeldzug bezeichnet, auch wenn es eigentlich größtenteils ein Ukraine-Feldzug war. Das war bei uns nicht anders. Immer wenn wir die Geschichte vom wundersamen Walenki-Fund erzählten, wenn wir möglichst wirklichkeitsnah das Geheul des sibirischen Wolfes nachahmten, wenn wir über den unbekannten russischen Bruder witzelten, der vielleicht irgendwann vor unserer Haustür stehen würde, da deine Liebe zu den Frauen ja allgemein bekannt war, kurz, mit jedem Rückgriff auf diese unschuldigen Ausdrücke unseres Familienwortschatzes leisteten wir gutgläubig, ahnungslos und schwelgend im warmen Zugehörigkeitsgefühl unseren Beitrag zu der jahrhundertelangen Auslöschung der ukrainischen Identität. Stell dir mal vor, Papa. Und keiner hat etwas gemerkt. Es musste erst ein Angriffskrieg kommen, damit ich es kapiert habe. Unsere Naivität und Unwissenheit in Bezug auf den Begriff des Kolonialen hat sich natürlich nicht auf Russland beschränkt. Du musst dir nur einmal vorstellen, wie gekränkt wir reagiert hätten, wenn uns damals am Langhofel jemand erklärt hätte, dass unsere durchaus liebevoll gemeinte Angewohnheit, die Nachbarn dort mit Enrico und Federico anzureden, obwohl sie eigentlich Heinrich und Fritz hießen, eine typisch kolonialistische Sprachbeziehung widerspiegelte. Die einseitige linguistische Vorherrschaft einer Sprache über die andere statt eines wechselseitigen Austauschs. Denn natürlich wäre ihnen nicht im Traum eingefallen, mich Franziska und dich Franz zu nennen. Das gleiche Prinzip bewog 1863 den Innenminister von Zar Alexander II., dem ukrainischen Volk zu verbieten, in der Öffentlichkeit ukrainisch zu sprechen und Bücher in ukrainischer Sprache zu drucken. Nicht einmal die Bibel. Denn es gäbe keine kleinrussische Sprache, erklärte er. Und es dürfe sie auch niemals geben. Das gleiche Sprachprinzip, nach dem der Hegemon sich nicht die Mühe machen muss, den anderen mit seinem richtigen Namen anzusprechen, geschweige denn dessen Sprache zu verstehen. Während der andere, also der Kolonisierte, um des Überlebens willen die Sprache des Hegemons lernen muss, weil seine eigene nichts mehr wert ist. Es heißt, das Universum bestehe aus drei Teilen. Erstens aus dem winzigen Teil, den wir kennen. Zweitens aus dem ein klein wenig größeren Teil, von dem wir zumindest wissen, dass wir nichts über ihn wissen. Und drittens aus dem ganzen Rest, der unvergleichlich größer ist als die beiden ersten Teile zusammen und alles umfasst, wovon wir nicht einmal wissen, dass wir nichts darüber wissen, weil es weit über den Horizont unserer Kenntnisse hinausreicht. Heute kann ich sagen, der russische Imperialismus und Kolonialismus gehörten die längste Zeit meines Lebens zu diesem dritten Teil. Ich wusste nichts darüber. Und wusste vor allem nicht, dass ich nichts wusste. Als Erwachsene verbrachte ich dann viel Zeit in Asien und versuchte, meine immensen Wissenslücken im Bereich der außereuropäischen Geschichte zu füllen, die im Lehrplan der Schule fast überhaupt nicht vorgekommen war. Ich stellte fest, dass die russische Eroberung des Kaukasus immer nur als eine Variante des großen geopolitischen Spiels erzählt wurde. Immer also im Verhältnis zum unangefochtenen Höhepunkt des europäischen, sprich britischen Kolonialismus, und nie als eigenständiges Phänomen. Seit Jahrzehnten schaue ich mir Filme an und lese Sachbücher, Romane und Analysen über die Gräueltaten, die Menschen europäischer Abstammung in den letzten 500 Jahren in Afrika, Amerika, Asien und Ozeanien verübt haben. Ich habe sogar, hör bloß auf, Francesca, selbst einen Roman darüber geschrieben. Und trotzdem stelle ich erst jetzt beschämt fest, dass sogar die selbstkritischsten Stimmen der westlichen Kultur sich kaum für die russische Eroberung der riesigen Gebiete östlich des Urals interessiert haben, die die großflächigste und langlebigste Landnahme der gesamten Menschheitsgeschichte darstellt. Dieser spektakuläre Einmarsch von europäischstämmigen Menschen in die größte zusammenhängende Landfläche der Erde war nie Gegenstand unserer postkolonialen Betrachtungen. Obwohl wir dasselbe Phänomen in allen anderen Formen und jeder anderen Weltregion als Kolonialismus bezeichnen. Ich wusste von der russischen Expansion nach Osten nur, dass die Russen es bis nach Alaska geschafft hatten. Aber auch das wusste ich nur, weil das Gebiet dann unverzüglich an die Amerikaner verkauft worden war. Aber wie waren diese Russen bloß nach Alaska gelangt? Wie waren die Einwohner eines kleinen Dorfes im Sumpfgebiet des Flusses Moskowa buchstäblich um die halbe Welt gereist? Da platzt du vor Neid, Kolumbus, und hatten fast ein Zehntel der neuen Welt erobert. Vielleicht hatten ja die indigenen Völker in den endlosen Weiten zwischen Ural und Pazifik den Russen ihre riesigen Gebiete einfach geschenkt, in einer spontanen, von Herzen kommenden Geste der Großzügigkeit. Und dann musst du dir mal vorstellen, Papa, wir hätten in den 70er Jahren diese Sätze gehört. Der Wille zur kulturellen, politischen und geschichtlichen Auslöschung der Ukraine war Ausdruck des imperialistischen und kolonialistischen russischen Hegemonialnarrativs. Dieses hat vom Zarenreich über den Stalinismus bis hin zum heutigen Russland überdauert. Wir hätten es für unverständliches Kauderwelsch aus einer fernen Galaxie gehalten. Den zweiten Satz des Zitats versuchen die osteuropäischen und baltischen Staaten uns seit Jahrzehnten zu erklären und weisen jetzt erneut darauf hin, wie gefährlich es wäre, Putin nicht zu stoppen. Doch damals wie heute hören wir nur mit halbem Ohr und fast herablassend zu. Das liegt auch daran, dass wir Westeuropäer uns nie besonders für die Angelegenheiten am östlichen Rand unseres Kontinents interessiert haben, wenn wir nicht gerade die Protagonisten des Geschehens waren. Von der Krim beispielsweise kannten wir nur den Krieg, an dem wir Mitte des 19. Jahrhunderts teilgenommen hatten. Und natürlich Florence Nightingale. Tausendmal haben wir Joseph Conrad zitiert, wenn es um Imperialismus ging. Natürlich immer nur um den britischen. Und wir haben geflissentlich darüber hinweggesehen, dass polnische Leser seit jeher in seinen Romanen Andeutungen und gut versteckte Akte der symbolischen Rebellion ihres Landes gegen den russischen Imperialismus erkennen. Und dass Konrads Vater bei der Geburt des Sohnes in der ukrainischen Stadt Berdichev als Geburtsdatum nicht etwa die Jahreszahl 1857 angab, sondern den 85. Jahrestag der Moskauer Unterdrückung. Der Punkt ist doch folgender. Wir müssen uns eingestehen, dass wir die Geschehnisse in Osteuropa bis zur russischen Grenze nie als grundlegenden Baustein der europäischen Gesellschaft betrachtet haben. Ganz im Gegensatz zur glorreichen Geschichte von Ländern wie Frankreich, Spanien und Großbritannien und erst recht der Geschichte Italiens als Wiege der abendländischen Kultur vom Römischen Reich bis zur Renaissance. Diese Selbstbezogenheit hat sich in der postkolonialen Kritik nahtlos fortgesetzt, allerdings ins Negative verkehrt. Als die Unterdrücker und Ausbeuter der indigenen Völker des gesamten Erdballs sind aus unserer Sicht immer nur wir Europäer des Westens aufgetreten. Niemand war so böse wie wir. Dann kam der Februar 2022 und als die Kenner der Geschichte dieses Teils von Europa, also der Ukraine, zum Beispiel eben die Balten, die Polen und die Ukrainer selbst, uns Putins Invasion als die jüngste Inkarnation des jahrhundertealten russischen Imperialismus schilderten, der vom Zarenreich über Stalin bis heute überdauert hat, da verstanden viele im Westen nicht, wovon sie sprachen. Und viele andere wollten darin nur die niederträchtige Propaganda eines plumpen Antikommunismus sehen. Ach ja, stimmt. Der Kommunismus. Rot. Ich bin kein Faschist, sagte ich zu ihm. Aber auch kein Kommunist. Das ist unmöglich, sagte er. Du bist entweder das eine oder das andere. An Annas Hand. Und hier, Papa, kommt die große Synthese. Eines dieser großflächigen Gemälde, die auf dem Schulweg bei mir immer zu Begeisterung und Verwirrung führten. Und wie du siehst, schreibe ich die Worte sogar groß, so wie du es allein durch deine Stimme ausgedrückt hast. Also, in der Nachkriegszeit hatten wir Italiener das große Glück, westlich der Linie zu landen, die bei der Konferenz von Jalta gezogen wurde. Ausgerechnet auf jener Krim, die Putin nun der Ukraine weggenommen hat. Gleichzeitig hatte Italien die größte kommunistische Partei der Westmächte. Fast jeder dritte Italiener wählte den Partito Comunista Italiano, PCI. Wären die Kommunisten in Italien jemals an die Macht gekommen, hätte das die gesamte Weltordnung der Nachkriegszeit auf den Kopf gestellt. Weshalb es nie so weit kommen durfte, klar. Für die italienische Demokratie war es trotzdem eine Schande. Immerhin ging es um fast ein Drittel aller Wahlberechtigten. Und obwohl die Konservativen der Democrazia Cristiana sich die Regierung niemals mit dem PCI teilten oder sie ihm gar überließen, musste die bis dato dominierende katholische Kultur eine dicke Scheibe ihrer Vorherrschaft an die Kommunisten abgeben. Bücher, Filme, intellektuelle Elite. Viele Jahrzehnte lang wurde die kulturelle Produktion Italiens, wenn nicht unbedingt von den Kommunisten, so doch zumindest von der Linken bestimmt. In keinem anderen Land der Welt präsentierte der Kommunismus sich so freundlich wie in Italien. Wir haben seine guten Seiten voll ausgeschöpft. Den starken Gegenpol zur kapitalistischen Ausbeutung und zur abergläubischen Rückständigkeit des Katholizismus. Seine Macht im Kampf für öffentliche Bildung und Arbeiterrechte. Die Wärme seiner Gemeinschaftsrituale. Wir hatten eine in weiten Teilen progressive Film- und Literaturproduktion auf Weltniveau. Gleichzeitig blieben uns die weniger netten Seiten des Kommunismus erspart, die dann zutage treten, wenn er kein erstrebenswertes Ideal mehr ist, sondern sich in sehr konkreten Machtstrukturen niederschlägt. Chica, Gulag, ethnische Säuberungen, Fünfjahrespläne, Quoten für die Erschießung Oppositioneller, Panzer in den Straßen, Denunziation, ganz zu schweigen von leeren Geschäften, zu wenig Wohnraum, eingeschränkter Bewegungsfreiheit, der Unmöglichkeit, seinen Studiengang frei zu wählen und anderen kleinen, aber einschneidenden Schönheitsfehlern. Von den 70er Jahren an hatte sich der geliebte Parteivorsitzende der italienischen Kommunisten, Enrico Berlinguer, so weit aus der Umklammerung der UdSSR gelöst, dass er den Eurokommunismus erfand. Faktisch beschrieb der Begriff eine fortschrittliche Sicht auf die Gesellschaft, eine Vision, die die Belange und Rechte der benachteiligten Klassen und der Arbeiter in den Mittelpunkt stellte, dabei aber den Rahmen der Regeln einer parlamentarischen Demokratie nicht verließ. Mit anderen Worten, der Eurokommunismus kam der Sozialdemokratie sehr nahe. Doch aufgrund seiner Biografie und seiner Bildung hätte Berlinguer niemals den heiligen Namen Kommunismus abgelegt. Ganz zu schweigen von den vielen Genossen, die sich der Mutterpartei in der UdSSR eng verbunden fühlten. Der Eurokommunismus hatte nichts mehr mit einem Kommunismus als Regierungsform zu tun. Doch das durfte niemand sagen. Der Enthusiasmus der westeuropäischen Intellektuellen für den Kommunismus war umso größer, je weniger konkrete Erfahrungen sie mit ihm machen mussten, schrieb der Historiker Tony Judd. Auf niemanden traf das mehr zu als auf uns Italiener. Du warst nie Kommunist, Papa. Das hätte uns gerade noch gefehlt, nach dem, was du selbst im März 1945 noch geschrieben hast. Mama war ebenfalls keine Kommunistin. Lediglich Etta, eure älteste lebende Tochter. Sie war mir wegen unseres großen Altersunterschieds immer eher eine zweite Mutter als eine Schwester. Und sie hat mich den Kommunismus gelehrt. Ich war noch klein, als Etta mir beibrachte, wie man die Unita liest, die offizielle Parteizeitung des PCI. Sie erklärte mir jeden Artikel und fasste für mich zusammen, was bisher geschehen war. Wie bei einer Netflix-Serie. Was hatten die Hauptpersonen getan? Wer war mit wem verfeindet, wer mit wem befreundet? Ihre Erzählungen machten aus Politik eine lange Fortsetzungsgeschichte. Und ich hatte Geschichten immer geliebt. Und bei all diesen faszinierenden Ereignissen, vom Kampf für die Rechte der Arbeiterklasse bis hin zum Widerstand gegen das Apartheid-System in Südafrika, waren die Kommunisten immer die Guten. Meine große Schwester Etta gehörte auf jeden Fall zu den Guten. Sie war gut zu mir und zu den Kindern, denen sie in den armseligen Baracken der damaligen römischen Vorstädte bei den Hausaufgaben half. Sie hatte den Glauben an den sozialen Aufstieg durch Bildung geerbt, mit dem unsere Tante Maria Teresa Jahrzehnte zuvor die Bauernkinder vor den Schikanen der Erwachsenen geschützt hatte. Also fuhr Etta jeden Nachmittag hinaus an die Ufer des Tibers und gab den Kindern zwischen Ratten und Müll Nachhilfeunterricht. In jenen Jahren entschieden sich viele ihrer Altersgenossen für den bewaffneten Kampf, Doch für Etta bedeutete Militanz nicht Gewalt, sondern stets Solidarität, Großzügigkeit und Hingabe. Niemand hätte eine bessere Werbebotschafterin für das Gute am Kommunismus sein können. Die Bösen waren die Amerikaner, die Napalmbomben über Vietnam abwarfen, Kissinger, der den Staatsstreich in Chile vorbereitete. Wer hätte ihr da nicht recht geben sollen? Doch was auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs geschah, darüber verlor Etta nie ein Wort. Dies war aber keine bewusste Unterlassung oder Selbstzensur, wenigstens nicht ihrerseits. Die Ereignisse in Prag und Ungarn lagen in der Vergangenheit und die UNITA hatte kein Interesse, sie aufzuwärmen. Gdansk und Solidarność waren noch Zukunftsmusik. Vor allem aber gab es nur einen Kolonialismus, den des Westens, den der Franzosen, die in Algerien unterlegen waren, den, der mithilfe der Sowjets in der Subsahara endlich beendet wurde, von Angola bis Mosambik. Auch im großen Epos der Dekolonisierung standen die Kommunisten auf der richtigen Seite der Geschichte. Und wer nicht gerade ein Agent der CIA war, wäre niemals auf die Idee gekommen, die Begriffe Kolonialismus und Imperialismus mit der UdSSR oder gar dem Kommunismus an sich in Verbindung zu bringen. Doch welcher CIA-Agent hätte jemals gewagt, diese beiden Worte laut auszusprechen? Der Glücksbringer, den uns die große Geschichte und die geografische Lage Italiens rein zufällig ans Revers geheftet hat, als Freunde und indirekte Nutznießer des Kommunismus, dabei aber unter dem Schutz der Jalta-Abkommen sicher vor den Gefahren, die aus dem Kommunismus hätten erwachsen können, hat ein doppeltes Erbe hervorgebracht. Die idealisierte Liebe für den real existierenden Sozialismus, die typisch ist für alle, die ihn nie erlebt haben. Und die Überzeugung, dass es nur einen Imperialismus gab und geben wird, den amerikanischen. Und dasselbe geschah, als man endlich begann, über Kolonialverbrechen zu reden, über die Massendeportationen und die Genozide an indigenen Völkern. Es kamen nur die Verbrechen vor, die wir begangen hatten. Der Westen. Und das, Papa, ist das traurige Ende der Geschichte des italienischen Kommunismus. Einer Geschichte, die allen Illusionen und Verblendungen zum Trotz eine großartige war und der mein Heimatland viel zu verdanken hat. Diese Geschichte endet mit den vorgeblichen Kommunisten unserer Tage, die diese Art Neofeudalismus des dritten Jahrtausends, den Putins Russland heute verkörpert, mit reichen Kohlenwasserstoffvorkommen und neuen über das Staatsgebiet verteilten Zeitzonen als rechtmäßigen Erben ihrer Ideale von Gleichheit und Emanzipation ansehen. Diese skandalöse Konzentration astronomischer Reichtümer in den Händen weniger, während zugleich einer von vier Einwohnern der Heiligen Mutter Russland nicht einmal eine Toilette in der Wohnung hat, wo allerdings ohne ein ernstzunehmendes Rechtssystem selbst den armen Oligarchen jederzeit alles genommen werden kann, auch das Leben, genau wie den Bojaren durch Iwan den Schrecklichen. Zu gerne wüsste ich, Papa, welche bildhafte und präzise Definition du für dieses groteske Phänomen gefunden hättest. Für all die Nostalgiker, die immer noch der strahlenden Zukunft des Kommunismus nachhängen und nun ihre Treue auf ein Regime übertragen, das auf dem Ultrafreihandel der ungebremsten Plünderung gründet.
Nina Kunzendorf mit dem vierten Auszug aus dem Buch Kalte Füße von Francesca Melandri in der Übersetzung von Esther Hansen, erschienen im Wagenbach Verlag. Eine Koproduktion von NDR Kultur und Bayern 2 2024. Diese Folge finden Sie bei uns im Internet und in der NDR Kultur App. In der ARD Audiothek hören Sie die ungekürzte Fassung in 18 Folgen. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Vor dem EU-Gipfel in Brüssel gibt es weiter keine einheitliche Linie beim Thema Migration. Auf dem Tisch liegt ein 10-Punkte-Plan von Kommissionspräsidentin von der Leyen. Helga Schmidt in Brüssel zur Frage, worin sich die Staats- und Regierungschefs immerhin einig sind.
Eigentlich nur darin, dass sie die Regeln verschärfen wollen. Es sah ja beim letzten Gipfel im Juni noch so aus, als sei das Asylproblem erstmal gelöst. Denn da hatten die Europäer sich schon auf eine Asylreform geeinigt, die einige Verschärfungen für Fliehende vorsah. Aber es war dann so wie immer bei EU-Gesetzen. Nach der Verabschiedung dauert es noch meistens 2 Jahre, bis die neuen Gesetze in allen Ländern in Kraft treten können. Und darauf will man nicht mehr warten. Seit Juni ist der Druck enorm gewachsen in mehreren Ländern, der Druck zu handeln und nicht abzuwarten. Und darum geht es heute im Gipfel.
Weitere Themen auf dem EU-Gipfel sind die Kriege im Nahen Osten und gegen die Ukraine. Auch